Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's got to be clean, it's got to be Tide.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und in der vergangenen Woche hat Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, noch gesagt, wie hast du es gemeint? Wir reden zu wenig über Bilder. Wir haben zu wenige Bilder hier? Nee, wir haben nicht zu wenige Bilder.
Manchmal reden wir um das Bild herum. Also jetzt müssen wir ja mal zu den Urgründen dieses Podcasts. Ja. Warum war der geboren? Weil wir beide mal uns getroffen haben. Du hast gesagt, du verstehst von Kunst nichts. Ja. Und ich habe gesagt, das kann man so pauschal nicht sagen, weil jeder, der Augen im Kopf hat oder der etwas sieht oder fühlt, kann was von Kunst verstehen. Was du meinst ist, ich weiß vielleicht nichts von Kunst oder bin noch nicht genügend. Und damals kamen wir auf den Gedanken, wir nehmen Kunst und machen das nicht als eine Art Bildungspodcast, in dem wir jetzt über Genese und wissenschaftliche Exegese des Bildes reden, sondern über das Bild zum Ausgangspunkt eines Gesprächs nehmen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch viele HörerInnen, die uns ein bisschen mahnend sagen, ihr solltet vorsichtig sein, dass ihr nicht ins Schwadronieren kommt, sondern auch öfter mal das Bild selber
betrachten. Das Bild, oder heute ist es gar kein Bild. Ich muss gerade übrigens so lachen, apropos Bild, das muss man allen erklären. Vor dir steht eine Flasche, eine Mineralwasserflasche. Weil es sehr warm ist heute. Und wie heißt diese Flasche? Die hast du eigentlich gesehen? Klar. Der Markenname ist Klar.
Ich kenne eine Seifensorte, die Klar heißt. Das findet auch viel Anklang bei uns in der Familie.
Unsere Aber es sieht toll aus, wie du da sitzt hinter diesem Flasche, die nach dir benannt ist.
Das sollte ich vor mich hinstellen. Das ist dann wie beim Fußballer.
Also, genau. Statt Namensschild. Genau. Klar. Also, heute hast du kein Bild mitgebracht, sondern ist das jetzt eine Installation oder ist es eine Skulptur?
Das ist eine ganz klare Skulptur. Soll ich sagen, von wem?
Es hilft Es ist eine
Skulptur.
Erklär noch mal ganz kurz, was der Unterschied zwischen, eine Skulptur ist etwas, was aus einem, was ist der Unterschied? Im Kern, kann eine Installation auch eine Skulptur sein, umgekehrt?
Ja. Also früher gab es, als die Welt noch in Ordnung war und schön, müssen wir sagen, sortiert, da gab es Malerei und Skulptur. Mhm. Und es gab sogar richtige Wettbewerbe, was denn die wesentlichere Richtung sei. Und in der Antike war die Skulptur eindeutig der Malerei überlegen. Also die Skulptur war die Königsdisziplin. Das hat sich seit der Renaissance umgedreht, seit dem Christentum vielleicht auch, das Christentum hat einfach die Skulptur ein bisschen beiseite gewischt, würde ich mal böse sagen, weil der Gedanke an das Göttliche besser ausdrückbar ist in anderen Dingen als Personifikationen. Also die Antike ist eine Zeit in der Personifikation. Götter sind Figuren, Menschen und das ändert sich dann. Und daraus kam erstmal das Gegensatzpaar Malerei-Skulptur. Im 20. Jahrhundert kommt dann eben als eine Art Unter- oder Neuformung der Skulptur, die Installation, weil wenn jemand irgendwie ganze Schubkarren und Erdhaufen ins Museum schleppt oder ein Haus teilt, dann bist du auf einmal bei etwas, was du nicht mehr mit gutem Wissen Skulptur. Eine Skulptur könnte man auch sagen, ist etwas, was schon körperlich ist, aber eben zum Beispiel geformt ist, wohingegen eine Installation sich formt aus den Dingen, die da sind. Jetzt muss ich überlegen, ob das ein wirklich valide, ich würde es mal so nehmen erstmal.
Ja, wir nehmen es mal. Es ist also okay, wir halten aber fest, dies ist eine Skulptur. Und was sieht man? Vielleicht im ersten Moment, also was im Vordergrund steht, ist ein Spinnennetz. Ein überdimensionales Spinnennetz. Und so ein Spinnennetz braucht ja auch immer etwas, wo es aufgehangen ist. Mhm. Und das ist eine überdimensionale Miesmuschel aus meiner Sicht. Also es sieht aus wie so eine Miesmuschel. Es könnte auch, wahrscheinlich gibt es auch in tollen Designmöbelhäusern so eine Stühle, in die man sich da reinsetzen kann. Aber stellen Sie sich eine riesige Miesmuschel vor und der untere Teil liegt auf dem Boden, der obere Teil ist dann so aufgeklappt, die beiden Teile sind noch miteinander verbunden und er ist sozusagen, ja, nicht maximal aufgeklappt, aber so, dass das Ganze aussieht wie ein Sessel oder ein Stuhl, in den man sich reinlegen kann. Und auch noch in so einem dunkelblauton, ne? Grün. Also schon grün, das dunkelgrün, grün. Okay, dunkelgrün, grün und blau, da geht's bei mir schon los. Und dazwischen ist eine wunderschöne, frage ich mich, wie das gemacht ist, ein Spinnennetz. Ne? Das Spinnennetz, das von oben rechts von der Miesmuschel nach unten rechts geht und dann so an den verschiedenen Punkten und sozusagen diese wie ein riesiges Kunstwerk, ein riesiges Netz, das sozusagen sich an dieser Miesmuschel gebildet hat. Und es steht einfach so in einem Raum.
Genau.
Und ich frage mich, ist es wirklich, also ist es ein Netz, ist es tatsächlich ein richtiges geknüpftes Netz aus was? Nee.
Nee, ist nicht geknüpft. Also, warte mal, bevor ich das verrate, machen wir was anderes. Nämlich, schau dir mal diese Miesmuschel, die Hülle, die obere an und schau dir ihre Form an und schau dir auch innerhalb der Form diese, da ist so eine Struktur drin und dann denk ein bisschen nach, wo du das schon gesehen hast. Ah. Weit außerhalb von Kunst.
Nein, ist das. Weißt du was, ja genau, Entschuldigung, das ist natürlich, sieht aus wie eine Miesmuschel, aber es ist ein Stück von einem Auto. Ja, es ist eine Motorhaube.
So ist es. Von welchem Auto? Auch das kannst du erkennen.
Von einem VW Käfer.
Yes. So ist es. Das untere ist die Heckklappe des VW Käfer, das obere ist die Kühlerhaube, hieß das, glaube ich, früher. Du siehst auch noch diese charakteristischen Stege, die die da drin haben. Du siehst sogar, wo das VW-Zeichen außen angebracht ist. Du guckst ja auf das Innenleben dieser Innerin. Also sie hat, Künstlerin ist Kathleen Ryan, die gerade im ersten Stock der Galerie der Gegenwart eine große Ausstellung hat. Und da ist das dieses Werk mit dem schönen Namen Generator 2 ausgestellt. Also Generator 2, können wir nachher auch noch drüber sprechen, was sie mit dem Titel meint. Die ist eine tolle Titelfinderin. Genau, und die Materialität, Kristallquarz, die Aufhängung ist ein Stainless Steel Cable, was übersetze ich da? Ein Stahlkabel, auf dem diese kleinen Perlen aufgereiht sind. Das sind
Perlen, okay.
Genau, das sind Perlen. Also Stahl, das ist, und ein Volkswagen-Klappe und Volkswagen-Kühlerhaube. Und da ist es reingearbeitet. Und tatsächlich wirkt das so, als ob eben diese Auster oder diese Muschel aufgegangen ist und in ihr vorne, also die ist schon lange tot, hat sich eine Spinne eingenistet, die ihr Netz an dem weitest geöffneten Teil aufgemacht hat, weil da vielleicht die Fliegen besonders gern.
Dass dieser Eindruck entstehen soll, ist schon gewollt.
Das ist absolut so gewollt. Ja. Also, es ist, das Kunstwerk lebt ja ein bisschen von mehreren Gegensatzpaaren. Das eine ist, dass dieses Spinnennetz unglaublich preziös ist. Das sieht ja aus wie so Tautropfen auf einem Netz. Das kennst du ja irgendwie, wenn im Mittelgebirge nachts es feucht war und dann guckst du morgens auf die Sonne in ein Spinnennetz und da sind dann diese Tautropfen. So wirkt das. Ganz toll gemacht. Dann ist dieser Kontrast zwischen Spinnennetz und der geöffneten Kühlerhaube Heckklappe drin, die Dinge gehören einfach nicht zueinander. Und dann auch die Schönheit der Transformation dieser VW-Teile. Die Kathleen Ryan arbeitet mit so Abstoßungs-Anziehungseffekten. Also so, die hat ja auch in der Ausstellung sehr wahnsinnig viel verrottete Früchte. Und das Verrottete, das sind alles Edelsteine.
Hatten wir denn nicht schon mal?
Wir hatten von ihr ganz am Anfang mal einen kaputten Pfirsich.
Genau.
Genau. Die Bad Fruit ist ihr Markenzeichen. Das hier ist jetzt eine andere Arbeit, aus dem Jahr 2022, auch relativ neu. Und die widmet sich eben diesem Gegenüber des der Spinne.
Nein, was heißt Fui Bäh in dem Fall?
Ich meine, das Leute, die vor Spinnen ordentlich davonrennen.
Ja, aber das Spinnennetz, so wie es hier ist, so wie es eine Aneinanderreihung letztendlich von Edelsteinen ist, von Kristallen, ist ja das Schönere als der alte VW, das alte VW-Blech.
Wobei der glänzt und das ist eine schöne Sonderfarbe, würde ich mal sagen, weil du vorhin gesagt hast, blau, also jetzt mittlerweile komme ich, das ist so Petrol, oder?
Ja, nee, ich weiß nicht, wie das, also, ja, aber es war natürlich auch sozusagen, das ist ja mal das Prinzip von, ich sehe was du nicht siehst. Der erste Eindruck ist immer, sofort macht das Gehirn macht ja so einen Abgleich und sagt, Muschel öffnet sich, bumm, wie Miesmuschel, Spinne. So, und dann gehst du erst tiefer rein und fragst dich, wieso, weshalb, warum. Und dann kommst du erst auf den, das ist auch interessant, auf diesen Motorhaube und dass man dann trotzdem sofort beim VW Käfer ist. Wobei, das bin ich.
Das sind,
wenn jetzt irgendwie jemand ist, der hier 20 ist oder 25, der kommt vielleicht gar nicht mehr auf.
Ich glaube, der ist so ikonisch, den hast du in irgendeinem Buch schon immer. Also, okay, dass wir das ein bisschen mehr wissen als Jugendliche, aber der VW Käfer ist ja, keine Ahnung.
Hattest du mal einen VW Käfer?
Eben, meine Eltern hatten unser erstes Auto in Griechenland war ein VW Käfer und ich kann dir sagen, ich habe jetzt noch in den Knochen, wie Griechenland kannte damals überwiegend Staubstraßen. Mhm. Und der Käfer ist eigentlich gut gefedert und auch das hintere Sitzpolster ist gut gefedert. Wenn du dann damit durch so Staubstraßen fährst, bist du permanent am Rumfliegen hinten im Auto. So sehr, dass ich dann teilweise vorgezogen habe, mich in dieses hintere Loch reinzubegeben, weil da konnte man wenigstens fest sitzen. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber wir sind über die unmöglichsten Pässe in Griechenland mit diesem, das war ein karamellfarbener VW-Käfer.
Aber man sieht ihn heute, diese alten Käfer, ich überlege gerade, sieht man ganz, ich habe eine Freundin, hat so einen neuen Käfer, weißt du, die sieht aber, ja, aber so diese alten Käfer.
Du meinst den Beetle, aber dann den.
Ja, genau, sowas, genau.
Na, es gibt ja noch, also sie ist ja eine amerikanische Künstlerin und findet die Sachen auf amerikanischen Schrottplätzen und wir erinnern uns, die letzte Runde Käfer wurde ja in Mexiko gebaut. Mhm. Die war ja schon lange nicht mehr in Deutschland gebaut worden, aber in Mexiko hatte sie noch eine Fortführung. Wobei, das ist ja die ganz alte Kühlerhaube. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass das der mexikanische Käfer ist. Anscheinend gibt es in Amerika immer noch öfter Orte, wo man Restteile von alten Käfern findet. Das sind ja auch die Hippie-Autos. Deswegen haben die vielleicht in Kalifornien mehr überlebt.
Und mitgebracht hast du das Ganze zum Thema Zeitlichkeit. Aber das ist jetzt ja relativ einfach, ne? So nach dem Motto, alles hat seine Zeit. Selbst ein tolles Auto wie der VW Käfer hat seine Zeit.
Na, ist ein bisschen mehr drin, hätte ich gesagt.
Und dann holt sich sozusagen die Natur, holt sich dann alles wieder zurück.
Ja, also wenn du in so Comics, ist die Metapher für etwas, ist sehr oll, immer ein Spinnennetz.
Ja.
Also erinnere mich bei Mickey Mouse, wenn die in so eine Ruine kommen, unter allen Umständen ist da ein Spinnennetz.
Ja, aber wurde nicht aufgeräumt, ist auch mal ein bisschen nicht aufgeräumt.
Oder,
ne?
Genau, oder genau, nicht sauber. So, und das stimmt natürlich, weil bis die Spinne ihr Netz gesponnen hat, muss eine gewisse Zeit vergehen. Dass wir natürlich, dass das über Nacht immer geht, das sehe ich bei mir am Fenster. Mhm. Bei mir am Fenster ist eine sehr, sehr aktive Spinne, die jede Nacht, also wir machen sie auch nicht weg, aber der Wind macht mal was weg und die ist nach jedem Sturm ist sie da wieder eisern da. Und das ist die erste Ebene der Zeitlichkeit in diesem Bild, in dieser Skulptur. Und die zweite ist natürlich der Käfer, der per se alt ist, aber vor allem natürlich der Rost oder diese abgestoßenen, ist es rostig? Vielleicht ist es gar nicht rost. Doch, da ist rostig. Der untere, die untere Schale ist schon sehr rostig. Also Rost ist ja auch wieder so eine Metapher für Zeit, bis hin, dass man, ich bin eingerostet, sagt. Mhm. Also als du Zeitlichkeit gesagt hast, war klar, dieses Werk passt da saugut rein. Dazu kommt natürlich die Absurdität, weil natürlich in einer Muschel, also das Ding spielt eben auch mit dem Muschelbild und da kommt natürlich selten eine Spinne rein, denn die Muschel ist ja ein Wasserwesen und die Spinne nun gerade nicht. Und mit diesen Absurditäten, das sind alles sehr surreal oder sogar absurde, das sind eigentlich fast absurde Dinge, die Catherine Ryan.
Es kommt ja hinzu, dass man so das Gefühl hat, wie kann das Ganze halten, weißt du, man denkt ja, es müsste jeden Moment zuklappen, weil der obere Teil viel, viel schwerer ist als der untere Teil. Und das Spinnennetz hat dann fast so ein bisschen die Eigenschaft, das sozusagen auseinanderzudrücken, was es ja nicht tut.
Nee,
weil so ein Spinnennetz ja total, also jetzt total schnell durch einen Windhauch komplett kaputt gehen würde, dieses aber ja nicht. Wobei ich mir vorstelle, was passiert denn, wenn da auf Versehen einer geht ja dichter ran und fällt dann da rein, dann bricht das alles zusammen. Nee.
Also bis jetzt ist noch nicht passiert. Ich hoffe, es passiert nicht. Aber
man kann ja drumherum gehen. Das ist ein Kunstwerk zum Drumherum gehen.
Das ist ja bei uns im ersten Stock der Galerie gegangen. Ja. Da ist wahnsinnig viel Luft. Also da sind ja, wir haben 30 Werke von ihr da und die sind weit verteilt. Man muss dazu sagen, die sind handwerklich saugut gemacht. Mhm. Die Catherine Ryan hat einen ganzen Workshop. Die hat, glaube ich, sechs Künstlerinnen unter Vertrag, die da permanent arbeiten. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich, man sieht so ein bisschen, da gibt es ein Scharnier, was da eingebaut wurde an der Spitze der Kühlerhaube und der Heckklappe. Und ich vermute mal fast, damit das so schön lässig da liegt, so leicht nach hinten geneigt, kann aber auch passieren, dass einfach das schiere Gewicht dieser Koffer, diese Kühlerhaube das macht, dass es da hinten runterdrückt. Aber vielleicht haben sie es noch irgendwie stabilisiert da hinten. Vielleicht haben auch wir das stabilisiert, damit da nichts passiert. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Weil es hat so was leicht Wackeliges, weißt du?
Ja.
Also man könnte, wenn man so nachdenkt, denke ich, meine Güte, es könnte auch sein, dass wenn man sich da so gegenlehnt,
das ist das Nächste, Instabilität dieser Sache. Mhm. Also ein Spinnnetz ist ja per se auch instabil. Mhm. Auf der anderen Seite, die Fliege drin gefangen wird, für die ist es gruselig stabil, weil die kommt da nicht mehr raus. Genau, dieses, das etwas kippen kann, das ist auch was ganz Tolles. Das auch noch etwas Schweres kippen kann, weil das Ding möchtest du nicht, auf das einfach deinen Fuß kippt, weil das zwei Kofferraumhauben vom Käfer haben ein gewisses Gewicht.
Wenn man das raus, kriegt man das heil raustransportiert, wenn man das möchte?
Also wir hatten über 2 Wochen Aufbauzeit. All diese Sachen sind schwer komplex.
Okay.
Die kommen natürlich alle in Kisten. Dann müssen sie sorgfältig aus den Kisten rausgenommen werden. Dann müssen sie im auf der Ebene transportiert werden. Also da war ein Team von, ich glaube, 8.
Das machen aber diese Experten. Das machen also.
Wir haben Art-Händler und die Atelierleiterin von Catherine Ryan war da. Also da waren viele Leute unterwegs. Wir hatten die Sicherheitsbeauftragte von uns war da. Also wir haben, das ist eine Organisation.
Hast du da mit ihr gesprochen? Wie kommt man auf die, was steckt dahinter bei ihr? Weil Generator 2 klingt jetzt nicht nach Zeitlichkeit oder irgendwas.
Das stimmt.
Für sie ist es einfach nur ein Stück Industriegeschichte oder was ist das?
Naja, nein. Also was sie interessiert, sind diese Mehrdeutigkeiten. Die arbeitet mit alle ihre Arbeiten haben ein irrsinniges Potenzial an Mehrdeutigkeit und der Name kommt noch mit dazu, denn natürlich Generator im Englischen, to generate ist etwas herstellen, etwas hervorbringen. Mhm. Das heißt, sie spielt natürlich, das ist nicht so bei uns im Deutschen, ich habe mal kurz gegoogelt, bevor wir herkamen und stellte fest, wenn du im Deutschen Generator kriegst du sofort den Elektrogenerator, ja. So einfach ist das. Bis du zu dem Wikipedia-Eintrag von Generator kommst, ich bin gar nicht hingekommen, aber irgendwo wird er schon gekommen sein. Im Englischen ist vollkommen klar, dass to generate diktiert, dass dieses Wort viel mehr benutzbar ist als bloß für den Stromgenerator. Und natürlich ist unter der Haube immer der Motor gewesen, der die Kraft des Autos generiert. Aber das Auffällendste ist ja das Netz. Und wie kommt man dazu, dieses Spinnennetz Generator zu nennen, Generator? Aber es ist natürlich etwas, sie hat aus dem Netz ja etwas anderes generiert, nämlich eine Form von Bildlichkeit, die diese Schönheit dieses morgendlichen Lichtreflexes auf den Tautropfen vom Netz. Und natürlich ist der, das, was die Spinne damit will, ist, die will ihr Essen fangen. Mhm. Das heißt, das generiert auch noch Futter. Das heißt, so weit musst du dann gedanklich gehen, damit du verstehst, wie viele Ebenen sie bei so einem Kunstwerk aufmachen möchte.
Und dann 2 im Sinne von, weil das eine Doppeldeutigkeit hat?
Nee, das oder ist die Nummer 2. Sie hat wohl schon mal einen Generator, genau. Und ich glaube, das sind alles Arbeiten, die mit Spinnennetzen zu tun haben. Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es so.
Das heißt, dann hat sie gar kein... Ah, das bringt mich gleich, kann sie schon mal aufschreiben. Ich finde das gut, Spinnen.
Spinnen
oder Ekel und Spinnen.
Ich hatte mir beim letzten Jahr mal auch schon die Ewigkeit aufgeschrieben.
Na, aber das ist das. Ich bin jetzt bei Spinnen. Wir haben jetzt zu viel über die Ewigkeit, weil man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Kunstwerk für die Ewigkeit, weil was ne, das kann zwar vor sich hinrosten, aber es vergeht nicht, oder?
Das
ist nicht vergänglich.
Da könnten wir jetzt lange mit zwischen Restauratorinnen und Direktorinnen, das ist eine lustige Diskussion, die wir führen. Also der Auftrag an die Restauratorinnen, an Konservatorinnen ist etwas für die nächsten 500 Jahre halt. Wir wollen gerne, dass die Da Vincis, die 500 Jahre schon hinter sich haben, noch 500 Jahre halten. Das letzte Mal hatten wir es mit der Lebenssatte. Mhm. Da denkt man sich, meine Güte, kann der Da Vinci nicht für ein neueres Kunstwerk Platz machen? Warum, the heck, müssen wir alle, stehen wir vor der Mona Lisa? Die sagt uns doch gar nichts mehr. Wir rennen doch nur zur Mona Lisa, weil alle anderen dahin rennen.
Stimmt.
Wäre doch viel schöner, da mal wirklich bedeutungsvolles Kunstwerk der Gegenwart reinzuhängen. Aber würde nicht passieren. Damit Leute auch noch in 500 Jahren vor etwas stehen können, was sie nicht verstehen, muss man halt sorgen, dass es für die Ewigkeit hält. Ich glaube nicht an die Ewigkeit. Ich glaube mehr an den jetzigen Eindruck. Ich glaube an das Jetzt. Ich glaube natürlich als Historiker schon, dass es wichtig ist, Leuten tangible, anfassbare Dinge zu erhalten, damit man auch in 500 Jahren nochmal sehen kann, wie ist das heute. Angesichts unserer gigantischen Digitalität ist natürlich die Frage, wie viele von handschriftlich hergestellten Dingen oder handwerklich hergestellten Dingen werden eigentlich die Zeiten überdauern, wenn jetzt ab jetzt einmal nur noch über Speicherplatz nachdenkt und wir verlieren womöglich die Fähigkeit.
Vielleicht gibt es gar nichts mehr, was du hinhängen kannst.
Ja, und oder ist das nächste, aber vielleicht ist
es. Ja, das ist ja so, aber wenn du jetzt sagst, können wir froh sein, dass die ganzen Bilder das überdauern, weil sagen wir heute in 200 Jahren, was willst du denn noch hinhängen, was von heute passiert? Ja, gibt es auch.
Ja noch wahnsinnig viele Malerinnen und Maler, die heute noch sehr glücklich Öl auf Leinwand
kippen. Aber du hast natürlich recht, das ist so ein bisschen so wie in so einem Buchladen, in den du reinkommst seit 100 Jahren. Und es stehen immer dieselben Bücher in den Regalen.
Ja.
So ähnlich ist es.
Es ist ja beruhigend, dass es eine Ecke gibt, wo immer dieselben Bücher da stehen.
Das stimmt, also, die Klassiker.
Die Klassiker, genau. Also warum lesen aber, wir alle gerade so irrsinnig Kafka in seinem Jubiläumsjahr? Weil es irgendwie uns dann doch noch was sagt.
Ja, aber natürlich ist natürlich auch schön, dass was Neues nachdringt, was dann vielleicht in 100 Jahren ein Klassiker ist. Und natürlich, du hast natürlich recht, wenn sozusagen die Mona Lisas dieser Welt den Platz sozusagen wegnehmen, da kann halt kein anderer hängen.
Genau. Also das ist jetzt eine böse Unterstellung. Die Mona Lisa war für 400 Jahre unbekannt. Das war vollkommen wurscht. Die Mona Lisa hat ja eine Karriere erst im 19. Jahrhundert gemacht. Man kann böse sagen, erst das 19. Jahrhundert hat sie entdeckt für die Welt und dann waren alle ganz fasziniert. Ist natürlich schön, dann gehen Literaten in den Louvre und stellen fest, oh, das ist ja ein ganz interessant. Warum lächelt die denn so? Das ein Raum weiter, die heilige Anna selbst dritt ist und die zwei Frauen da alle genauso lächeln, das scheint denen relativ egal gewesen zu sein. Also der Da Vinci konnte gar nicht anders als so suffisant grinsende Menschen zu malen. Also da ist wirklich was reingeschrieben worden, was die Welt aber fasziniert hat. Und dann gab es noch mehr Referenz. Das ist ja, wenn du heute sagst Gerhard Richter, weiß nicht, wie viele Leute wissen, wie Gerhard Richter ausschaut, aber alle haben den Namen schon mal gehört. Mhm. Caspar David Friedrich. Die Hälfte des Hypes ist natürlich, dass der Name einem etwas sagt. Wenn wir den Wanderer mal als Metapher dafür, wir sagen, das ist ein fantastisches Bild. Aber hat das wirklich diesen singulären Weltruhm verdient? Also es ist sehr ikonisch, es ist einprägsam.
Ja, irgendwann ist es halt so bei Mona Lisa, weil so viele Leute darüber reden, denkt man, ja, das ist klar. Ich muss jetzt wissen, wenn du sagst, nimm mir ein bedeutendes Kunstwerk, Mona Lisa.
Genau.
Mir einen bedeutenden Komponisten, Wolfgang Amadeus Mozart. Das sind so Dinge, die irgendwann haben sich mal eine große Anzahl von Menschen darauf, wie man heute sagt, committed, ne?
Ja, ja. Bei Mozart oder noch mehr bei Beethoven ist es so, wann immer ich Beethoven höre, stelle ich fest, der Typ war wirklich ein Genie. Weil die Art und Weise, wie er ihn immer wieder überrascht, wie er Tradition übernimmt und dann gleichzeitig zerstört. Das ist bei Da Vinci, verstehe ich das. Also sorry, ich stehe vor der Mona Lisa und frage mich, ich habe mal sehr schön gelesen, dass irgendwann jemand sich darüber beschwert hat, dass der ja nicht mal den Horizont gleich gemalt hat. Also links von ihrem Kopf ist ein anderer Horizont als rechts von ihrem Kopf. Jetzt könnte man sagen, das ist genau das Genie. Der hat sich doch nicht an die Weltenwirklichkeit gehalten, sondern ist eine metaphorische Landschaft, ein Bild von einer Landschaft. Ja, sorry, die Frau sagt mir nichts, die Geschichte sagt mir nichts. Ich freue mich immer in dem Saal, weil alle Leute wenden dem eigentlich größeren Kunstwerk, nämlich das Gastmahl zu Cana von Veronese, da guckt halt niemand hin, obwohl dieses Bild gigantisch groß ist. Und auf der anderen Seite ist eine riesige Wand und dann hängt da in der Mitte wie so eine Briefmarke die Mona Lisa und die Leute stehen wie am Flughafen Schlange, bis sie am
Wenn man dann zu Hause sagt, ist doch ein bisschen so, wenn man sagen kann, aber ich war in Paris, ich war im Louvre, ich habe die Mona Lisa gesehen.
Ja.
Und du musst nichts übersetzen.
Ja.
Das andere, wie hieß das andere Bild?
Gastmahl im Hause des das ist die Hochzeit zu Kana. Hier, die Hochzeit zu Kana.
Okay, aber selbst da, wenn du sagst, ich habe die Hochzeit zu Kana gesehen, dann sagen viele, hast du die Mona Lisa? Ja, ich habe die Mona Lisa gesehen. Weißt du?
Genau, das ist, da kommt natürlich der Zeitungsmensch durch, was du in so einer Headline erledigen kannst.
Nicht Headline, aber das ist das, was alle, wenn du Leuten was erzählen willst, wo du warst, wenn du sagst, ich war in Paris und sagst, ich war auf dem Eiffelturm, versteht jeder. So, wenn du sagst, ich war in, keine Ahnung, in Notre Dame, da geht's schon los, glaube ich. Da wird schon bei den Ersten sagen, wo warst du?
Ja, ja. Das ist zum Beispiel was Interessantes. Als ich hier kam, nach Hamburg, dachte ich ein bisschen, wie ist das eigentlich? Wenn Leute nach Hamburg fahren, warum tun sie das? Die wollen den Hafen. Zweite Methode, sie wollen zu den Musicals. Was wäre das dritte? Elbphilharmonie. So, und da war auch, habe ich mir auch gedacht, das ist ein bisschen unfair. Ich bin zuständig für eins der wichtigsten Museen Deutschlands und die Leute kommen, wir sind Punkt 4. Und damals habe ich eben mit unserem Marketingbeauftragten Jan Metzler drüber sinniert und auch mit Norbert Kölle. Norbert Kölle hat sich eingeschossenst auf unsere Mona Lisa, den Wanderer. Und dann haben wir eben gesagt, was wollen wir daraus machen? Und ich habe halt gesagt, ich hätte ganz gerne, dass wir der zweitwichtigste Grund sind. Also weswegen auch immer die Leute kommen, wenn jemand für ein Wochenende da ist, dann muss der zweite Anlass sein, in die Kunsthalle zu kommen. Da sind wir schon nicht weit weg, aber das ist genau, wir arbeiten damit, dass jemand sagt, also ich war in Hamburg und ich war in der Kunsthalle, dann wissen alle Leute, und da will ich...
Das sind aber auch tatsächlich Zahlen, dass man sagt, die Leute kommen, Hafen.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Nee, die meisten kommen die noch wegen der Musicals.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Damals war es schon so. Mein größter Gegner waren die Musicals, als ich kam zumindest, weil der größte Werbeaufwand von Hamburg Marketing geschah für Musicals. Und da bin ich zu Herrn Otremba gegangen, habe gesagt, Herr Otremba, das kann doch nicht ernst sein.
Das ist der Tourismuschef in Hamburg, für die, die es nicht wissen.
Und der guckte mich erst ein bisschen an, der ist sehr humorvoll und hat auch viel Spaß gehabt. Der hat mich am Anfang wahrscheinlich für wirr gehalten. Aber erstens habe ich ihn belabert, zweitens habe ich ihm auch gezeigt, was wir können. Und ich glaube, also bei Kaspar Dahl Friedrich ist er sowas von eingestiegen. Aber da ist tatsächlich auch so, er braucht eine kurze, knackige Botschaft. So komplexes Zeugs wie Contemporary Art und wichtigstes deutsches Museum für Gegenwartskunst, das können wir behaupten, das nützt uns nichts.
Ich habe auch gedacht, dass du wahrscheinlich jetzt die Leute, wenn du die Leute jetzt fragst, kommen sie vielleicht sogar, wer ist auf Platz 1, das Miniatur Wunderland?
Ja.
Dann vielleicht die Elbphilharmonie?
Ich glaube jetzt einfach, ich weiß nicht, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, aber das Miniatur Wunderland mit weitem Abstand. Irgendwann kommt ja das Digital Art Museum, das versucht ja mal einen Angriff da drauf.
Ja gut, aber das ist ja noch nicht fertig.
Nee, ist noch nicht fertig. Ja. Die Elbphilharmonie ist, glaube ich, wobei das natürlich auch noch zweigeteilt ist. Mhm. Es reicht ja vielen Leuten, auf die Plaza oben zu gehen, ein bisschen den Sonnenuntergang zu gucken. Aber auch die schiere Menge, die in Konzerten untergebracht werden, ist auch schon ganz gut. Genau, aber die Kunsthalle ist, muss man noch ein bisschen dran arbeiten, damit das eben der Eiffelturm wird.
Das ist ja, das, wie kamen wir jetzt da drauf? Ich hab's vergessen.
Ich hab's auch vergessen. Angefangen haben wir mit Zeitlichkeit.
Zeitlichkeit.
Und wollen noch zur Ewigkeit. Und zwischendurch wollen wir an Spinnen vorbei.
Ich finde das toll. Ich bin gespannt, was du mitbringst zum Thema Ekel und Spinnen nächste Woche.
Soll ich das verbinden oder soll ich zwei unterschiedliche Kunstwerke finden?
Du kannst auch Ekel. Ich finde, Ekel ist interessant, weil es ja sehr unterschiedlich ist, worüber Leute sich ekeln. Und diese Spinnenphobie, unser ganzes Haus ist voller Spinnen. Neulich bin ich beim Zähneputzen, plötzlich fällt so eine von der Decke runter und ich habe sie gerade noch gerettet. Also ich finde ja, das sind ja tolle Tiere.
Ja.
Und was die machen können, ich meine, das sind doch eigentlich... Gibt es größere Künstler unter den Tieren als Spinnen?
Also,
die solche Kunstwerke erstellen?
Das ist doch eine Erziehungssache. Also meine Frau gruselt sich nicht vor Spinnen, ich grusel mich nicht vor Spinnen. Wir tragen die raus, weil wir versuchen, dass die Welt in Balance bleibt. Und unsere Kinder gruseln sich auch nicht vor Spinnen, die gruseln sich auch nicht vor Ratten. Also ich finde, in Blankenese, im Treppenviertel muss man sich eher vor Ratten gruseln. Weil das
sind da Ratten?
Oh, viele, ja.
Nein.
Aber wir haben auch, bei uns im Hang sind auch kleine Mäuse, die, also.
Du musst aufpassen, du erzählst mir immer so eine Sache und dann speichere ich das ab, weil ich bin ja gerade in der Endphase von meinem vierten Krimi und der spielt zu großen Teilen im Blankeneser Treppenviertel und jetzt baue ich noch Ratten ein.
Ja, ja, also dadurch, dass da halt der Müll unten gelagert wird, ist das natürlich, sind einige Nachbarn sehr scharf drauf, dass der Müll eigentlich erst am Morgen runtergeladen und getragen wird.
Aber na klar, weil sonst die
Ratten kommen. Man sieht die auch öfter. Das ist jetzt auch nicht, ich vermute mal, Ratten sind in ganz Hamburg. Das sind einfach
Tiere, es gab mal die Zahl, dass man immer in jeder Stadt eigentlich die Zahl der Einwohner mal 2 nehmen muss und das sind ungefähr dann die Zahl der Ratten. Das wäre in Hamburg also knapp so 3,8 Millionen.
Ich glaube, das muss man halt vielleicht ein bisschen so im Hinblick auf Pestmanagement oder so betrachten. Aber ansonsten finde ich Ratten jetzt auch nicht besonders schlimm. Man sieht die halt so huschen.
Das ist ein bisschen. Aber ich ahne schon, dass es irgendwas mit Ratten sein wird. Ein Kunstwerk mit Ratten nächste Woche.
Also Ekel und Spinnen.
Ekel, Spinnen, Ratten. Damit entlassen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Muschel, die von einem Spinnennetz mehr oder weniger zusammengehalten
wird. Ganz uneklig.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.